Radio 1.
Land in Sicht hieß oder heißt dieser Song. Das war Musik der Band von Eden. Ein Song aus dem Soundtrack des Kinofilms Feuchtgebiete. Nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Roach. Sie erinnern sich vielleicht, ist schon eine Weile her, über 10 Jahre, dass der Film ins Kino kam. Warum wir jetzt diesen Song spielen? Weil der Song gesungen wurde von unserem nächsten Gast. Der ist nämlich beides. Er ist Musiker und Sänger und auch Schauspieler, damals eben auch im Film Feuchtgebiete. Und seitdem hat er viele andere Rollen gespielt, wie zum Beispiel gerade im 4. Film einer ARD-Krimi-Reihe. Die Bestatterin heißt diese Reihe. Tote leben länger heißt der 4. Film, und darüber und über noch einiges mehr sprechen wir jetzt mit ihm. Hier ist Christoph Littkowski. Samt Indy. Das muss man erklären, Tag Indy. Indy ist nämlich der Hund. Indy ist ein Z-Hund, ein sehr, sehr schönes Tier mit einem sehr, sehr schönen Menschen an der Seite. Hallo,
okay,
Christoph.
Druck.
Ja, jetzt ist
total. Muss auch noch schlau sein, wenn das passt, dann...
Genau, jetzt ist er auch noch schlau. Und du musst mal kurz erklären, Indy ist Z-Hund. Also der ist immer mit dabei.
Genau, ist ein Gen Z, ein Z-Hund. Ja. Nein, Quatsch. Er ist ein Z-Hund, also er ist oft am Set und er macht dann genauso Sachen, die Leute im Radio können es nicht sehen, aber er legt sich gerade hin und kratzt mich und fühlt sich immer sehr wohl, da überall, wo Menschen sind. Am Set sind viele Menschen und da fühlt sich Indy natürlich pudelwohl, obwohl er ein Golden Retriever ist.
Okay, sehr schön. Sag mal, hattest du gerade, als wir den Song gespielt haben, wir haben ja drüber gesprochen, ob das okay ist, ob wir den spielen, hast du gerade so, kommt dann so ein Déjà-vu irgendwie? Ist ja schon eine Weile her.
Ja, total. Es ist halt einfach ein doch 10-jähriges Lied mittlerweile, aber es ist schön, dass er ihn noch spielt und ich weiß nicht, man kriegt dann immer so ein paar Gefühle von damals, ne, wie es so war und 10 Jahre früher und so.
Ja.
Ist schon so ein kleiner Flashback auf jeden Fall.
Und was erzählt dir der Flashback? Also was hast du da so, was kommt? Wir müssen das jetzt nicht durchdeklinieren, aber...
Naja, ist schon so dieses Sehnsuchtsvolle, ne? Es ist irgendwie ein sehnsuchtsvolles Lied. Von Eden hat sehnsuchtsvolle Musik gemacht. So. Es war immer so ein bisschen the bigger picture und so. Jetzt sind irgendwie andere Themen und vor 10 Jahren war man dann noch ein bisschen naiver, ein bisschen romantischer vielleicht auch, keine Ahnung, ein bisschen jünger sowieso. Und das macht halt der Song auch so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Ja. Wir sprechen ja über beides. Wir sprechen auch über deine Musik ein bisschen später noch. Du hast, da ist was in Bewegung. Mhm. Aber jetzt erstmal über den Anlass, aus dem wir dich eingeladen haben, Die Bestatterin. Das ist jetzt der 4. Film, der kommt, warte mal, wann kommt der? Am 18., ich glaube 18. Februar. Am 18. Februar steht er in der Mediathek, in der ARD-Mediathek. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erzählen, Die Bestatterin spielt auf der Schwäbischen Alb, Stuttgart. Und so.
Genau.
Deine Figur ist Kommissar in Stuttgart, die Bestatterin Anna Fischer spielt sie, ist eine Bestatterin,
wie
ich schon sagt.
Mit Berliner Wurzeln, genau.
Genau, mit Berliner Wurzeln. Vielleicht erzählst du mal irgendwie, also das ist ja auch ein spezielles Setting, also beziehungsweise Verhältnis, was die beiden...
Genau, es ist so eine Groteske, ich fand es immer extrem grotesk, weil eigentlich alle sprechen Mundart in Schwaben, ne?
Ja.
Das ist per se schon lustig. Und wenn die sich dann auch umbringen, alle, dann hat man als Berliner so eine Schadenfreude.
Ah, okay, das ist ein interessanter Ansatz.
Ja, noch mehr. Und dieses Mal sterben recht viele Schwaben, SchwabInnen, muss man ja sagen.
Okay.
Und das wird sehr lustig dadurch. Nein.
Ach so, bist du drauf.
Nein,
ist ja
interessant.
Gentrifizierung,
wir haben das hier in Berlin,
genau.
Prenzlauer Berg. Ne?
Ja,
also ich liebe Schwaben, ich liebe auch die Schwaben, SchwabInnen hier in Berlin. Aber ne, so ein bisschen das Klischee gibt es ja dann doch. Und so, weil das auch so lustig ist oder so gut läuft, ist es jetzt der 4. Teil. Und die Fälle werden immer skurriler und lustiger und...
Aha, okay.
Man kann gut zugucken, auf jeden Fall.
Also, genau. Also es wird aber immer auch ein Fall verhandelt. Also es ist jetzt nicht, wir machen uns alle über die toten...
Die toten Schwaben lustig. Naja, weiß nicht, vielleicht. Nein,
genau.
Nein, Quatsch. Das ist, ist super seriöses Fernsehen natürlich, 2015. Da muss man noch genau zuhören und zugucken.
Ah, okay. Erzähl mal, was ist denn das, dein Thomas Zellinger, was ist denn das für eine Figur? Was ist denn
Spitzname Zelle.
Ja.
Zelle ist ein Stuttgarter Kommissar. Anna spielt eine Physiotherapeutin, die so ein bisschen bei ihrem Vater aushilft. Der hat ein Bestattungsunternehmen, dreht jeden schwäbischen Euro um quasi. Und sie hilft ihm und ich bin so ein bisschen ihr Love Interest und sie macht so ein bisschen auf eigene Faust dann so die Ermittlungen, was sie nicht darf. Und und ich helfe dann, springe dann immer mal so rein. Wir beide mögen uns auch, mal mehr, mal weniger. Mhm. Und ist immer so dieses Nähe-Distanz-Spiel zwischen uns, aber immer skurrile Fälle, weil Annas Rolle immer auch Recht hat und einen richtigen Riecher hat, dass mehr hinter den Dingen steht, als es scheint und so auch bei dem neuen Teil.
Das Interessante ist, also wenn man jetzt in diesen neuen Teil, nur den Anfang, wir müssen jetzt nicht die ganze Geschichte spoilern, das wäre ja kontraproduktiv, die liegen zusammen im Bett, das kann man schon verraten und dann klingelt bei beiden das Telefon und sie beiden gehen dann über Kreuz und haben gleich, werden zum gleichen Ort gerufen, was natürlich schon skurril ist, eine Bestatterin und der Kriminaltyp geht dann eben auch dahin und so und sie müssen so tun, als würden sie sich nicht kennen, also schon so ein bisschen.
Genau, weil dann hängen auch speziell andere PolizistInnen da rum und Dienstwege und wie sieht denn das aus, wenn die Bestatterin mit dem Kommissar und so.
Genau. Ja, genau. Mhm. Willst du noch kurz, ohne zu spoilern, sagen, was sie für einen Fall da zu lösen haben?
Boah, das ist super hart. Warte mal, ich muss kurz nachdenken.
Also jemand ist irgendwo runtergefallen.
Es fällt jemand runter und dann Anna Unterberger spielt das, die ich auch sehr mag. Viele kennen sie noch von dem Gundermann-Film vielleicht. Na, Gundermann, ja, super. Die ist auch sehr, 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 sehr toll. Die stirbt und dann hat die eine Zwillingsschwester, sie spielt auch eine Doppelrolle. Mhm. Das ist auch ganz spannend.
Ja.
Und dann stirbt noch jemand.
Okay,
Mönche spielen eine Rolle. Mönche, also die Kirche. Habe ich mich sehr gefreut. Wir waren aber so unter der Gürtellinie teilweise, dass das alles rausgeflogen ist.
Ach, schade.
Ja, fand ich auch. Mhm. Es ging halt eigentlich was, wir waren mutig.
Ja.
Aber an der Stelle einfach mal gesagt.
Muss man sich den Mut dann wieder reindenken, wenn man es guckt. Ach, da, jetzt hätte in der Stelle ist bestimmt was gekommen, was sie wieder rausschmeißen mussten.
Ja, dann fragt man sich wirklich, inwieweit die Kirche auch Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Anstalten hat.
Naja, egal. Die sitzen sicher irgendwo auch in Rundfunkräten mit, oder?
Weiter im Text.
Okay, weiter im Text. Weil das jetzt der vierte Fall ist, der vierte Film.
Ja.
Wie ist das, wenn man seiner Figur immer mal wieder begegnet? Muss man sich die wieder neu erschließen oder ist das sofort wieder, hat man sofort wieder parat, wie denn Thomas Zellinger tickt?
Weiß ich nicht. Ich sag immer, ich habe mal so einen Satz irgendwie mir überlegt, was ist eine Figur? Ich sag immer, die Figur ist die Summe von Entscheidungen in aufeinanderfolgenden Situationen. Mhm. Das verstanden?
Ja, total, klar, oder? Das sind Radio 1.
Das ist wie im Leben, also du entscheidest dich für etwas und dann hast du eine Situation, entscheidest dich und das führt dich zu einer neuen Situation und dann ist dieser Ausschnitt, den man sieht, im Grunde die Figur und der Plot ist halt immer spannend und dann guckt man, dass man sich so gut es geht mit leichten Swing irgendwie so in der Hüfte durch die Szenen navigiert und guckt, dass man irgendwie auch ein bisschen Spaß hat dabei. Das überträgt sich im Idealfall.
Ja.
Genau.
Also läuft es.
Genau.
Okay, also wie du da mit den Hüften schwingst und was da noch alles passiert ist, kann man sehen.
Auch nicht, keine Ahnung, ob sich das überträgt. Ich brauche schon 42, warte mal.
Am 18. Februar ist der in der Mediathek, am 20. dann, glaube ich, linear in der ARD um 20.15 Uhr. Die Bestatterin, Tote leben länger. Bei uns ist nach wie vor Christoph Litkowski und Stichwort Pat, er hat seinen Hund dabei, nämlich Indy. Indy ist ein Sethund und liegt hier tiefenentspannt und sehr, sehr formschön da und ist ein so sympathisches Tier. Also nicht nur, weil er jetzt einfach nichts macht, sondern ist er einfach genau wie sein Herrchen. Ja, ich habe die Ramones gespielt, Christoph, weil ich gelesen habe, dass das auch so Musik gewesen ist, die dich mitgeprägt hat, unter anderem.
Ja, genau.
Ja?
Also so alt bin ich nicht, aber ja, klar.
Nee, das nicht, aber da gab es so ein paar Hausnummern, also Clash, Bates,
genau,
voll. Ramones. Alles. Das war deine musikalische Sozialisierung sozusagen?
Voll, Punkrock durch und durch.
Ja?
Hab mich auch gerettet, so, klar.
Gerettet wovor?
Vor den Rechten im tiefen Osten in den 90er Jahren. Also vielleicht, wir hatten so ein Problem in den 90ern mit so Rechtsextremismus im Osten. Ja, jetzt wieder, schade eigentlich. Aber genau, das war damals ähnlich und vielleicht noch ein bisschen extremer. Und da war Punkrock das, was mich und viele meiner Generation irgendwie so ein bisschen gerettet hat auch.
Ja, also du bist, um den Osten mal noch ein bisschen konkreter zu machen, du bist 82 geboren in Halle und dann bist du aber aufgewachsen in der Nähe von Magdeburg.
Magdeburg,
ne?
In so einem kleinen Dorf, genau, so 2000 Einwohner, genau.
Ja, genau. Und wenn man sich das ja gut, kann man sich auch vorstellen. Und da hast du eine, und das fand ich auch ganz niedlich, von deinem Vater eine DDR, also so eine alte DDR-Klampfe mit übersät mit irgendwie, weil wir dann auch gleich wieder die Verbindung haben zu dem, was wir gerade besprochen haben, mit Mickey Maus Aufklebern. Mhm. Also Stichwort genau. Comic.
Der wilde Typ, ja. Im Osten Mickey Maus Aufkleber war ja wirklich Revolution.
Ja, total. Mhm. Ja. Genau. Und da hast du dann deine ersten drei Akkorde und hast gesagt, okay, Punk.
Genau, und hab Stahlseiten draufgezogen und schwupp ist die Brücke abgerissen.
Ja.
das war es mit der Gitarre. Genau, ja. Also war direkt Schrott. Und dann hatte ich lange keine Gitarre mehr.
Okay, und dann hast du aber überlegt, okay, dann die Musikkarriere war dann auch erstmal nicht mehr aktuell, sondern du hast dann überlegt, okay, vielleicht ist ja mit Spielen, mit Schauspiel was oder so. War das dann schon so eine erste Überlegung? Wie war denn das bei dir?
Nee, gar nicht.
Du wusstest nur, was du werden willst.
Das war bei der Armee. Ich war bei der Armee, weil ich, weil mich so ein Typ da hart genervt hat bei der Musterung, so ein Oberfeldwebel. Ich wollte eigentlich zur Lebenshilfe und behinderten Menschen helfen. Und dann hat er gesagt so, naja, sie sind ja Tier 1 und so, wir hätten sie ja gerne irgendwie bei den geilen Typen so, Kampftaucher und so, aber gehen sie ruhig ins Altersheim und wischen den alten Leuten da den Arsch ab. Und ich so, ey du, weißt du was, ich werde Offizier, damit ich Typen wie dich rausschmeißen kann.
Aha, okay. Dann, du wolltest Offizier sein?
Naja, weil das wäre dann im Dienstgrad höher gewesen, und dann, weil ich fand den so hart nervig, den Typen, dass ich dann impulsiv, wie ich damals war, gesagt habe, ich verpflichte mich für 3 Jahre. Was ich dann auch nicht gemacht habe, aber zumindest war es irgendwie ein wichtiger Weg, der mich dann nach Potsdam führte, ins Theater, wo ich dann Kulissenschieber war und im Babelsberger Filmpark alle Gewerke mal ausprobiert hatte, bis ich dann irgendwann in Leipzig studiert habe, mit 20, genau, und dann war ich da.
Dann warst du da und dann bist du, wie war denn das, dann bist du aber auch gleich ins Theater? Ne? Du hast dann an verschiedenen Bühnen gespielt, du warst am Gripstheater, du warst bei
Linie 1, dann 10 Jahre Volksbühne, Christdorf,
Herbert
Fritsch.
Ja. Genau. Wie war die Erfahrung eigentlich für dich, Volksbühne? Und dann bist du ja mit 2017, als dann Derkon kam, warst du ja auch weg, ne?
Ja, war ich dann schon weg, ja.
Ja, genau.
Das war dann zu viel.
Also es ist schon eine prägende Zeit gewesen, die Volksbühne.
Ja, war super. Also war auch hart, weil auch viel passiert ist so. Viele Menschen sind dann auch gegangen. Also, und Fritsch war aber als Fritzschein, vielleicht kennt er die oder die HörerInnen, Spanische Fliege noch. Das war so mein Stück. So. Das war so das Highlight irgendwie damals an der Volksbühne. Das haben wir alle gerne gespielt. Und dann gab es so diesen Aufbruch nach dieser auch schweren Castorf-Zeit. Es gab ja so eine schwere Castorf-Phase, fand ich, so in den 10er-Jahren. So. Es war so ein bisschen angestrengt. Alles und so. Und dann kam Herbert Fritsch, genialster Mann in meinen Augen, nach Schlingensief. Und da hat das Ganze aufgeräumt.
Und dann hast du auch schon sehr viel gedreht, ne? Also du hast sehr viel gedreht und das war dann eigentlich schon der Abschied vom Theater, oder? Also, oder wie war das? Also hat dir das sehr schwer gefallen, zu sagen, also die Bühne?
Nö, es ist dann auch irgendwie erzählt, wenn nach so einem Stück wie Spanische Fliege, da kann auch irgendwie nichts mehr kommen, hatte ich so das Gefühl. Und dann, es war irgendwie so. Und dann ist auch Aufwand Nutzen so ein bisschen, also du verausgabst dich ja auch viel, ne? Und dann, wurde ich auch Papa und dann sind einfach andere Themen plötzlich auch wichtig, so, ne? Und dann bist du nicht mehr so drauf, dass du sagst, komm, against all odds und ich muss mich ja irgendwie selber verwirklichen, im Großen wie im Kleinen.
Ja. Nochmal zurückzukommen zur Musik. Du hattest diese Band von Eden und bist jetzt aber solistisch unterwegs. Ist das für dich so eine, also diese deine musikalische Arbeit, so ein Ausgleich zu dem, was du machst? Oder ist es gleichwertig? Oder wie würdest du das sehen, so in der Gewichtung dessen? Also du bist ein toller Schauspieler, hast wahrscheinlich gut zu tun.
Was ich halt sagte, ne, mit dem Vater, letztes Jahr war ich in der Psychiatrie. Ich hatte einen krassen Downer sozusagen und brauchte sehr viel Zeit, so, um wieder klarzukommen. Und habe dann auch gelernt, so Thema Achtsamkeit und bewusst leben, einfach Dinge nacheinander zu machen. Mhm. Und die Zeit, dass ich irgendwie alles parallel gemacht habe, war dann irgendwie vorbei. Und jetzt sage ich so Zug um Zug, eins nach dem anderen. Jetzt gerade gibt es so eine Platte, die ich mache. Bereite noch eine andere Platte vor. Das ist gerade eine Kinderplatte, die ich mit einem tollen Produzenten zusammen mache, Daniel Hoffknecht. Und so ein bisschen drehen, je nachdem, was dann so kommt. Ne? Aber ich versuche mich nicht mehr zu übernehmen und versuche die Dinge so ein bisschen entspannter zu machen.
Ja, erzähl mal noch über diese Kinderplatte. Was wird das? Also so Lieder für Kinder.
Genau, also Daniel und ich hatten Musik gemacht zu dem Kinderfilm Winnetous Sohn, der war auch vor ein paar Jahren und da hat mir die Songs geschrieben und der rief mich letztens an und sagt, ey Chris, ich habe wieder Bock mit dir Sachen zu machen, lass mal loslegen. Und das ist, also Arbeitstitel ist gerade Unser Haus, wir wollen so ein inklusives Haus erzählen, wo halt ganz viele Geschichten stattfinden, wie in so einem großen Weihnachtskalender und dann ist quasi hinter jedem Fenster, wenn man da so reinschaut, gibt es halt Geschichten von Menschen, für Kinder, aber auch für Erwachsene. Ich finde, die besten Geschichten funktionieren für Kinder und für Erwachsene. Genau, und da sind wir gerade mittendrin. Und so, also vielleicht an anderer Stelle mal Ich hab jetzt nichts mit, sorry.
Ja, nee, wir hören auch gleich aber einen Song von deinem Erwachsenenalbum, okay. Das auch gerade in Arbeit ist und das im Mai erscheinen wird. Und das hat so einen interessanten Titel, das heißt nämlich Hashtag selten so gelacht in einem Wort.
Genau.
Das klingt einerseits so ironisch, aber auch so eine Bitterkeit mit drin. Also so,
ja,
so ein Kommentar bisschen, auf etwas.
Genau, so ein bisschen ein Kommentar zum, ich sag mal ganz hart, zum Familienrecht irgendwie, die letzten sechs Jahre. So, und damit kann man vieles irgendwie kommentieren, finde ich. Und da habe ich einfach viel erlebt und ich habe es trotzdem versucht, positiv zu nehmen. Und deswegen hatte ich diesen Titel irgendwann.
Okay, und dieses Album finanzierst du über Crowdfunding, das heißt, man kann dich noch unterstützen?
Sehr gerne. Also die eine Platte wollen, so die Oldschools,
ja,
die dürfen gerne auf Start Next, selten so gelacht, die Vinyl pre-ordern und dann, wenn sie Bock haben, auch ein Wohnzimmerkonzert irgendwie ordern oder einfach nur was an die Pinnwand schreiben und sagen, hey, du hier. Genau.
Okay, und dann im Mai wird sie erscheinen.
Genau, digital.
Ja, ja. Aber jetzt können wir erstmal gucken. Wir gucken einfach Fernseher, weißt du, guter alter Fernseher oder aber coole Mediathek ab 18. Januar.
Auch schön.
18. Februar. Die Bestatterin, also damit schließt sich der Bogen mit dir und am 20. dann live im Fernsehapparat um 20.15 Uhr. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern.
Schön, hier zu sein.
Christoph, vielen Dank,
dass ihr gekommen seid.
Ja, genau. Und jetzt hören wir einen Song von dem Album, das dann bald erscheinen wird, Unterm Strich. Christoph Littkowski, vielen Dank.
Und Ihnen.